Ja, es geht um Enthüllung, auch in unserem Predigttext zur Offenbarung. Wir sind in der Predigtreihe heute bei Offenbarung 6 angekommen und ein Kapitel, was uns eine Abfolge von Ereignissen beschreibt, die in den letzten Tagen passieren wird. Die Welt geht zu Ende. Johannes wird in den Himmel geholt und soll aufschreiben, was er sieht. Er sieht Himmlisches, er sieht Unglaubliches. Und nun beginnt der Apostel dann, diese ereignisreichen und dramatischen Dinge der letzten Tage aufzuschreiben. Die Eröffnung der sieben Siegel steht im Mittelpunkt von diesem Kapitel. Wir schauen uns die ersten vier heute an. Und sie bringen so ans Licht, was mit der Welt geschehen wird. Es wird enthüllt. Im Griechischen heißt Offenbarung Apokalypsis, was gleichbedeutend ist mit Enthüllung. Und ich habe hier auch etwas Verhülltes mitgebracht. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, was sich wohl darunter verbirgt. Und zugegebenermaßen, bei euch löst das wahrscheinlich wenig Neugier aus. Er wird es schon irgendwann sagen. Aber wenn ich das im Kindergottesdienst so aufstellen würde, dann würde vorher schon Leute oder die Kinder kommen und versuchen, drunter zu gucken. Ich müsste aufpassen, dass sie wirklich auf ihrem Platz sitzen bleiben und nicht den Blick da unterwerfen. Weil die Spannung so groß ist, ist das etwas für mich? Oder für wen ist es? Ist es für alle? Ist das was zu essen? Süßigkeiten? Da ist Spannung und das lässt die Kinder dann kaum ruhig auf ihrem Platz sitzen. So gibt es ja immer mal wieder auch Dinge, die enthüllt werden. Vielleicht in unserem Leben, vielleicht in der Presse. Ich habe da an Edward Snowden gedacht, ehemaliger CIA-Agent, der ja so ein Whistleblower war. Einer, der etwas enthüllt hat. Er enthüllte tausende geheime Dokumente vom britischen und vom US-Geheimdienst. Was eine Enthüllung. Und die einen werden sagen, was für eine Katastrophe. Und die anderen aber, na endlich sagt mal einer, was in dieser Welt noch alles so vor sich geht. Es gibt solche Enthüllungen. Es gibt auch Enthüllungen, die wirklich große Freude auslösen. Zum Beispiel, wenn das neue iPhone vorgestellt wird. Vielleicht, bei mir ist es jetzt nicht so, aber es gibt ja Leute, die warten richtig darauf. Was kann das Neue? Wie sieht's aus? Was ist besser im Vergleich zum vorigen oder was auch immer. Es kann ja auch ein neuer VW-Bus vorgestellt werden oder was weiß ich. Was ist anders? Was ist besser im Vergleich zum Vorgängermodell? Was ist innovativ? Oder wenn Geschenke enthüllt werden, dann kann das Freude auslösen oder Tränen bringen, wenn das Fahrrad doch die falsche Farbe hatte und die Enttäuschung beim Kind groß ist. Die Enthüllung im Buch der Offenbarung kann Freude, aber auch Sorge auslösen. Freude, weil wir hoffen und sehen, es wird zu Ende gehen. Damit werden wir erlöst sein, auch von all dem, was auf dieser Welt ist. Oder Sorge, weil diese Enthüllungen auch schlimm sind, herausfordernd, leidvoll. Auf jeden Fall wird uns in diesem Kapitel eine Abfolge von Dingen beschrieben, die kommen werden. Und bevor ich den Text mit uns lese, möchte ich die letzten zwei Verse von diesem Kapitel 6 uns lesen. Kapitel 6, das sind die Verse 16 und 17. Und dort drin heißt es, Vers 16, sie sagten zu den Bergen und Felsen, fallt auf uns. Verbergt uns vor dem Blick dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ist gekommen, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da bestehen? Und das hört sich schon dramatisch an. Und mein erster Punkt heißt, dein Gottesbild. Also die Lage ist so schwer und verheerend, dass die Leute sich wünschen, dass alles über sie hineinstürzt und sie letztendlich ihr Ende erleben, dass es zu Ende geht. Sie haben Angst vor dem Anblick dessen, der auf dem Thron sitzt, vor dem Lamm, vor Jesus. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus hast, wenn du an Jesus denkst, was dein Gottesbild ist. Vielleicht denkst du an diesen lächelnden Jesus aus The Chosen, vielleicht auch an den leidvollen Jesus aus dem Film Die Passion. Vielleicht denkst du auch an ein süßes Lämmchen, vielleicht auch nichts davon, Aber wenn du an Jesus denkst, denkst du an Gottes Liebe zu den Menschen, zu dir, an seine Barmherzigkeit, an die Gnade, die uns in Jesus so deutlich vor Augen geführt wird, weil er bereit war, den Himmel zu verlassen, auf diese Welt zu kommen und bis in den Tod am Kreuz zu gehen, zu dienen, für uns am Kreuz, für unsere Schuld zu sterben. Und das ist auch gut, wenn du daran denkst. Aber es ist nicht das ganze Bild. Wir dürfen die andere Seite nicht vergessen. Zur Liebe Gottes gehört auch der Zorn, der hier auch in diesem Text oder in diesen zwei Versen zweimal beschrieben ist. Zorn ist auch ein Ausdruck von Liebe. Und zwar richtet sich der Zorn hier gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Ehrfurchtlosigkeit der Menschen und gegen ihre Verachtung des Schöpfers. Zorn gehört zu der Liebe. Letzte Woche nach dem Gottesdienst war unsere jüngste Tochter, die ist 2 Jahre alt, schon mal losgelaufen nach Hause. Meine Frau ist dann gleich hinterher, aber die Kleine war weder auf dem Weg nach Hause zu finden, noch war sie zu Hause. Und Tabea kam zurück und sagte, sie ist nirgends. Und dann bin ich auch losgelaufen, habe gerufen, bin durch Nachbarsgärten gelaufen, weil es schneller war, bin auf den Spielplatz gelaufen, bin ums Haus gelaufen, habe überall gerufen, sie war nicht zu finden. Und dann bekommt man schon einen Schreck. Und sie ist dann wieder aufgetaucht. Sie war nicht nach Hause gelaufen, sondern in die gegengesetzte Richtung. Und Sarah hatte sie woanders entdeckt. Aber als wir alle wieder zu Hause waren, habe ich mit ihr geschimpft. Warum? Weil ich sie liebe und nicht will, dass sie irgendwo rumläuft, vor ein Auto läuft und allein mit 2 Jahren durch Stein streift. Und das habe ich ihr in aller Deutlichkeit versucht zu verstehen zu geben. So geht das nicht, Mädchen. So machen wir das nicht, so kann man das nicht machen. Aber manchmal, glaube ich, geht es uns, egal welches Alter wir haben, ganz genauso, dass wir meinen, wir haben das Leben im Griff und wir sagen, ich kann das schon, ich bin doch schon groß. Und wenn wir Gottes Wege befolgen und erfüllen, was in seinem Gebot steht, dann ist es doch gut, dann habe ich es doch im Griff. Und dann steigt vielleicht auch in uns dieses Selbstwertgefühl auf, dass wir meinen, dass wir haben es doch einfach im Griff. Und Paulus sagt, vergiss das, das wird nichts. Kein Mensch kann das Gesetz erfüllen. Und deswegen stellt er auch diese These auf, das Gebot bewirkt Zorn. Wir können es nicht einhalten. Und so schreibt er in Römer 4, Vers 15, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Niemand hat Anteil an der Herrlichkeit Gottes, die wir doch haben sollen. Ich kann halt allein. Ich bin schon groß. Und die Situation ist ja so verfahren, dass die Sünde uns gefangen hält. Und so stehen wir gleichzeitig unter diesem Zorn Gottes. Und den betonen wir relativ wenig in unseren Gottesdiensten. Aber Gott hasst die Sünde. Und die Ernsthaftigkeit dieses Problems wird ja gerade darin deutlich, dass Gott sogar bereit ist, seinen Sohn zu senden und zu opfern. Ein maximaler Preis, kann man sagen. Er starb für die Schuld der Menschen, damit die Strafe getilgt, beseitigt ist. Der Zorn Gottes findet seinen Höhepunkt am Kreuz sozusagen. Und was gibt das nun für Möglichkeiten? Entweder verharrt man unter Gottes Zorn oder man wendet sich an Jesus Christus und sucht den Schutz in seiner Liebe. Der Kirchenvater Augustinus hat oder soll gesagt haben, entweder müssen wir den zukünftigen Zorn fürchten oder die gegenwärtige Gnade lieben. Eins von beiden. Gott bleibt Richter in dieser Welt. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Er ist der Richter. Und dieser Zorn, der zieht sich auch durch die ganze Schrift hindurch, vom Anfang bis zum Ende. Im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Gott ist immer der Gleiche. Ich habe uns 2 Bibelstellen mitgebracht, die uns das mal vor Augen führen. Den Zorn Gottes im Neuen Testament. Da heißt es in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf den Sohn hört, wird das Leben nicht sehen. Dem Zorn Gottes entgeht er nicht. Und manchmal meint man, im Neuen Testament ist er ja der gnädige Gott. Kolosser 3 schreibt Paulus, darum tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier, die nichts anderes ist als Götzendienst. Deswegen kommt der Zorn Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen. Deutliche Worte, heftige Worte. Gott ist immer der Gleiche. Und der christliche Glaube an die Gnade Gottes besteht ja nicht in der Überzeugung, dass es keinen Richter gibt oder kein Gericht gibt oder keinen Zorn gibt, sondern gerade weil es das gibt, ist die Gnade so wichtig. Ist das unsere Rettung? Ist Jesus die Rettung? Weil uns der große und heilige Zorn droht. Deswegen dieser Ernst der Lage. Und deswegen schreibt Augustinus, entweder müssen wir den künftigen Zorn fürchten oder die gegenwärtige Gnade lieben. Eins von beiden. Und so besteht unsere Hoffnung auf Jesus. Und wie es schon im Alten Testament auch im Psalm 33 heißt, seht, der Herr wacht über denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Zuversichtlich warten sie auf seine Güte. Er wird ihr Leben aus Todesgefahr erretten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Mit ganzer Seele warten sie auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Und das entdecken wir dann auch im Kreuz, dass wir uns darin bergen dürfen. Und auf Jesus blicken. Und in diesem Licht lese ich uns jetzt Offenbarung 6, die ersten 8 Verse. Dann sah ich, wie das Lamm das erste der 7 Siegel öffnete. Und ich hörte eins der 4 Lebewesen rufen mit einer Stimme, die wie ein Donner klang. Komm. Da sah ich ein weißes Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Er zog als Sieger aus, um zu siegen. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, komm. Da kam ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Seinem Reiter wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Denn die Menschen sollten sich gegenseitig umbringen und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen, komm. Da sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme rufen. Sie kam von dort, wo die 4 Lebewesen waren. Eine Tagesration Weizen soll einen Tageslohn kosten. Auch 3 Tagesrationen Gerste sollen einen Tageslohn kosten. Aber das Öl und der Wein sollen nicht teurer werden. Als das Lamm das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. Lebewesens, die rief, komm. Da sah ich ein leichenblasses Pferd. Sein Reiter hieß der Tod. Und das Totenreich folgte ihm. Sie bekamen die Vollmacht über ein Viertel der Erde. Sie sollten die Menschen töten durch Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere der Erde. Soweit einmal dieser erste Abschnitt, die ersten 4 Siegel. Und mein zweiter Punkt ist oder heißt, wer hat die Kontrolle? Denn das ist ja noch entscheidend zu sehen, auch in diesem Text. Hier heißt es gleich am Anfang, dann sah ich, wie das Lamm das erste der 7 Siegel öffnete. Noch einmal zur Vorgeschichte. Wir hatten in der Offenbarung den Thron im Himmel gesehen. Darauf saß Gott selbst, der Vater. Wir hatten das Buch, die Schriftrolle gesehen mit den 7 Siegeln und niemand war würdig, sie zu öffnen, zu sagen, was die Zukunft bringt, außer der Löwe von Juda. Das Lamm, das geschlachtet ist, Jesus Christus. Und nun beginnt Jesus selbst, das Lamm Gottes, diese Siegel zu öffnen. Er ist der Handelnde. Er hält sie in seiner Hand. Er bestimmt den Zeitpunkt, wann geöffnet wird. Und so setzt er diesen Prozess der letzten Tage in Gang, aber er hält es auch in seiner Hand. Es ist nichts außer Kontrolle, sondern er ist hier am Werk. Und weil wir Gottes Gegenwart in diesen Ereignissen auch sehen, dürfen wir hoffen, auch wenn es schwer ist. dürfen wir getröstet sein, auch wenn es schwer ist. Matze hatte in seiner Predigt oder in einer seiner Predigt zum Offenbarung einmal davon gesprochen, dass die Offenbarung ein Trostbuch ist. Und trotz dieser herausfordernden Ereignisse, die uns bevorstehen, und gerade in diesen Ereignissen dürfen wir getröstet sein, weil wir wissen, er hält es in seiner Hand. Und wir sehen jetzt auch gerade in dieser Zeit, heute, Kriege überall und nirgends auf dieser Welt. Eskalation in manchen Teilen dieser Welt. In Israel und Umgebung. Und auch in dieser Woche griff die Angst in Deutschland um sich, dass das Marburg-Virus aus Ruanda möglicherweise in Hamburg angekommen ist. Und man spricht bei diesem Virus von einer Todesrate zwischen 25% und 90%. Und das sind so Dinge, die medial auf uns einprasseln, und dann haben wir noch unser eigenes Leben, die eigenen Herausforderungen, Sorgen und Nöte, die unseren persönlichen Alltag auf Trab halten. Und dann kommen wir sonntags in den Gottesdienst und lesen diesen Text. Ankündigung von Unheil. Und auch dazu finden wir schon Jesu Worte in Matthäus 24 und 25, den sogenannten Endzeitreden von Jesus. Er beschreibt schon zu seinen Lebzeiten, dass genau das kommen wird, dass das passieren wird. Er wusste, dass es kommen wird. Aber er hält es in seiner Hand. Und so blicken wir auf das erste Siegel, beziehungsweise auf die vier Pferde. Diese vier Pferde, das weiße Pferd, das rote, das schwarze und das graue, das leichenblasse, das fahle, je nach Übersetzung, Pferd. Und diese Pferde entdecken wir schon im Alten Testament in Sacharja 1 und in Sacharja 6. Die Aufgabe der Pferde und der Reiter da ist es, über die Welt zu ziehen und über den Zustand der Welt zu berichten. Sie symbolisieren die göttlichen Wächter, Engel, die die Aufsicht Gottes über die Völker und die Welt darstellen und dann berichten sollen über den Zustand. Und jetzt kommen diese Reiter wieder in der Offenbarung und sie bringen das Gericht. Und die Bibel spricht hier in diesem ganzen Text eigentlich immer mit Bildern. Bilder, die wir im Kontext der Schrift erkennen können, was sie bedeuten. Und wir folgen da diesem Grundsatz, die Schrift mit der Schrift auszulegen. Aber das erste Pferd stellt uns doch schon vor Herausforderungen, kann ich sagen. Denn die Frage ist, wer ist das weiße Pferd, beziehungsweise wer sitzt darauf? Und die Meinung der Ausleger geht weit auseinander. Ich lese nochmal. Da sah ich ein weißes Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Er zog als Sieger aus, um zu siegen. Und manche sagen, das ist Jesus, der da drauf sitzt. Ein weißes Pferd. Er kommt mit einem Siegeskranz. Das muss Jesus sein. Und die anderen sagen, das ist der Antichrist. Das ist Satan, der dort kommt. Und damit haben wir eine weite Spannweite. Zum Vergleich, wir lesen in Offenbarung 19, Vers 11, auch von einem weißen Pferd. Dort heißt es, dann sah ich, dass der Himmel geöffnet war und ich sah ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Die Kleidung, die er trug, war voller Blut. Sein Name lautet das Wort Gottes. Und der ist ganz klar als Jesus zu identifizieren. Das Wort Gottes. Johannes 1 steht es. Seine Kleidung voll Blut, er starb für uns, der Treue und Wahrhaftige. Offenbarung 19, ganz klar Jesus, aber ist es das gleiche Pferd und der gleiche Reiter wie hier? In Offenbarung 6. Ja, das ist die Frage. Matthäus 7, da lesen wir von der Ende der Zeit und dann wird geschrieben, nehmt euch in Acht vor falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Inneren sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. Was ist das Anliegen von Satan? Zu täuschen und vorzugeben, etwas zu sein, was er auch nicht ist. Verwirrung zu stiften. So lesen wir in 2. Korinther 11. Denn auch der Satan gibt sich für einen Engel des Lichts aus. Wir haben in unserer heutigen Zeit, jetzt auch wenn wir auf gewisse Veranstaltungen zulaufen, Halloween oder solche Dinge, wenn dann so Teufelfiguren dargestellt werden, dann sind das solche Fratzen. Hässliche Kreaturen mit Hörnern dargestellt, hässlich. Aber er scheint, so 2. Korinther, Paulus schreibt, er erscheint als schöner, leuchtender Engel. So sagt Paulus. Keiner würde doch einer hässlichen und unattraktiven Figur irgendwie folgen. So kommt Satan als was Reizvolles, als Engel des Lichts. Ist es also hier doch der Satan? Im Psalm 11 lesen wir, seht nur, was die Frevler tun. Sie spannen schon den Bogen, schussbereit liegt ihr Pfeil auf der Sehne, im Finsteren versteckt zielen sie auf Menschen, die ein ehrliches Herz haben. Die Waffe hier? Ein Bogen. Es wird mit Pfeilen auf die ehrlichen Leute gezielt, also muss es der Satan sein. Der Bogen, die Waffe des Bösen. Und der Epheserbrief schreibt in der Waffenrüstung, ergreift als euer Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Ja, ist es jetzt der Satan? Und auf der anderen Seite lesen wir dann, der Reiter auf dem weißen Pferd, der den Bogen in der Hand hält, das ist auch das Instrument des Gerichts Gottes, so lesen wir im Alten Testament. Noch ein Vers, 5. Mose 32. Denn durch meinen Zorn ist ein Feuer entfacht. Ich will sie mit Unglück überhäufen. Alle meine Pfeile will ich auf sie schießen, spricht Gott. So, das waren jetzt genug Bibelstellen. Aber es wird nicht klar, das will ich eigentlich damit sagen. Wir können auch mit Auslegung der Schrift nicht sagen, es ist wirklich Jesus oder es ist wirklich der Teufel. Es ist eine Herausforderung. Und der manch ein Ausleger sagt, es ist ganz klar Jesus. Und der andere sagt, es ist ganz klar der Teufel. Was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, beides stimmt ein wenig. Jesus ist derjenige, der das Siegel öffnet. Er ist der, das Gericht eröffnet, der es bringt, der es in seiner Hand hält. Und gleichzeitig nimmt das Böse in dieser Welt zu. Aber ihr dürft auch gerne nochmal persönlich nachforschen und eure Bibeln wälzen und die Lexikas. Das Ergebnis hier ist auf jeden Fall, und da sind sich die Ausleger einig, dass wenn er kommt, dass die Freiheit genommen wird. Er kommt, um zu siegen. Er nimmt die Freiheit. Das ist das erste Siegel. Und dann das zweite. Da kam ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Seinem Reiter wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, denn die Menschen sollten sich gegenseitig umbringen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Nachdem die Freiheit weg ist, wird auch der Friede genommen. Es kommt zum Krieg, zum großen Krieg. Und so mancher wird auch in den Weltkriegen schon gedacht haben, jetzt ist es soweit. Jesus kommt. Aber er kam noch nicht. Und dann das dritte Siegel. Da sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte etwas wie eine Stimme rufen. Sie kam von dort, wo die vier Lebewesen waren. Eine Tagesration Weizen soll einen Tageslohn kosten. Auch 3 Tagesrationen Gersten sollen einen Tageslohn kosten. Aber das Öl und der Wein sollen nicht teurer werden. Nachdem Freiheit und Friede genommen ist, Krieg herrscht, ist die logische Konsequenz, dass es zu einer Hungersnot kommt. Und das Geld nichts mehr wert ist, dass es zur Inflation kommt. Und so sehen wir das hier auch, der genannte Preis, einen ganzen Tag arbeiten, um nur das Nötigste zum Essen zu haben. Und Johannes schreibt nicht, ja, es liegt daran, dass die Pflanzen einfach Schädlinge hatten in den Jahren. Dass es eine Dürre gab. Nein, sondern hier ist der Zusammenhang mit Krieg, Terror und Eroberung. So entsteht die Knappheit an Grundnahrungsmitteln. Durch den Krieg kommt auch der Handel zum Erliegen. Und wir haben das vor einiger Zeit auch erlebt, wo der Weizen nicht mehr abtransportiert werden konnte aus der Ukraine. Wo man nicht wusste, wie schafft man das raus. Der Krieg verhindert diese Dinge. Und Geld regiert die Welt, sagt man. Aber plötzlich ist dem Geld die Macht hier genommen. Das ganze Geld bringt einem nicht mehr viel ein. Es ist fast nichts mehr zu bekommen. Und auch das gab es nach den Weltkriegen, dass man Brotmarken eingeführt hat oder Fleischkarten, sogenannte Lebensmittelkarten, mit denen man dann etwas zum Essen kaufen konnte. Geld ist letztendlich keine Sicherheit, auch wenn uns das immer wieder in der heutigen Zeit auch vermittelt wird. Und dann noch das vierte Siegel. Da sah ich ein leichenblasses Pferd. Sein Reiter hieß der Tod und das Totenreich folgte ihm. Sie bekamen die Vollmacht über ein Viertel der Erde. Sie sollten die Menschen töten durch Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere der Erde. Erst wird genommen die Freiheit, dann der Friede, dann kommt es zur Hungersnot, kein Geld mehr und dann setzen die Krankheiten ein. Ein Viertel der Weltbevölkerung stirbt. Und so werden Leute im Mittelalter auch schon gedacht haben, als die Pest da war, jetzt ist es soweit. Laut Wikipedia sind ein Drittel der Bevölkerung in Europa der Pest erlegen. Da wird man gesagt haben, jetzt ist es soweit, Jesus kommt. Aber er kam noch nicht. Und es stehen noch drei weitere Siegel aus. Aber was wir bis hierher schon festhalten können, es wird herausfordernd, aber es ist nichts außer Kontrolle. So sind diese Siegel eigentlich ein Bild für das, was geschehen soll, aber auch gleichzeitig eine tiefe Botschaft an alle von uns, bereit zu sein, was auch immer kommt. Wachsam zu sein. Sie sprechen von Gericht Gottes, aber wir wissen auch um die Gerechtigkeit seiner Barmherzigkeit und die Hoffnung, die wir mit ihm haben dürfen. Und während wir diese Verse angeschaut haben und auch diese Dramatik vielleicht ein bisschen nachgespürt haben, dürfen wir erkennen, dass Gott einen Weg hat mit dieser Welt. Und so darfst du auch das für dein Leben wissen. Wo auch immer wir gerade stehen in dieser Welt, wie viele Siegel auch schon geöffnet sind oder noch nicht geöffnet sind, dass Gott der Herr ist über die Nöte und Sorgen dieser Welt. Er hat das Leben, dein Leben in seiner Hand. Und wir dürfen mit ihm an seiner Hand vorwärts gehen, Schritt für Schritt. Und das bedeutet auch, dass wir manchmal Dinge ablegen müssen, was uns von Gott wegzieht. Lasst uns die Beziehung zu ihm immer wieder neu pflegen. Denn das ist das Größte, was wir auf dieser Welt haben können. Die Beziehung zum Vater. Er möchte unser Gott sein und wir dürfen sein Volk sein. Und das kann bedeuten, dass wir Prioritäten neu sortieren müssen. Gewohnheiten verändern, Dinge anpacken, Vergebung aussprechen, um Versöhnung anzugehen. Mutige Schritte gehen mit Gott. Und nicht ohne. Und das dürfen wir feiern, dass das immer wieder möglich ist. Nämlich mit dem Abendmahl. Hui. Bei den Kindern wäre die Begeisterung ähnlich gewesen. Oh. Aber das ist das Zeichen, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater. Wir dürfen es sehen, wir dürfen es schmecken, wir dürfen es erleben. Wir dürfen uns erinnern an dieses unglaubliche Geschenk, das er uns gemacht hat. Und so dürfen wir voller Vertrauen wieder zu Jesus kommen und auch ihn bitten, Jesus, komm bald. Jesus zu erwarten, wie eine Braut ihren Bräutigam erwartet. Lass uns als Gemeinde bereit sein für sein Kommen. Eine wachsame Gemeinde, die auf den König wartet. Ich bete mit uns. Vater, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass so viel darin steckt. So viel, dass es auch für heute Morgen gar nicht reicht, darüber zu sprechen. Danke dir dafür, dass du uns die Zukunft vor Augen malst und dass wir uns in dir bergen dürfen. Vater, ich möchte dich bitten darum, dass du uns hilfst, Schritte zu gehen, auch wieder neu umzukehren, uns an dir auszurichten, an dir hochzuziehen. Und danke dir dafür, dass wir das auch feiern dürfen im Abendmahl. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, auch heute hier. Amen.